Kulturelle Bildung hat dieses Riesenpotenzial, eben mit ganz vielen unterschiedlichen Kanälen Themen an die Öffentlichkeit zu bringen und da verhandelbar zu machen. Über kulturelle Bildung können diese Themen kreativ sichtbar gemacht werden und sie werden eben nicht nur verbal, kognitiv geäußert. Das ist ja was, was man der Partizipationspädagogik.
Kreativpotenziale.
Hallo, willkommen zurück zur Hörbar. Partizipation ist ein pädagogisches Prinzip, gerade in der kulturellen Bildung. Professor Dr. Agamiri aus dem Fachbereich Sozialwesen an der Fachhochschule Münster spricht im folgenden Beitrag mit Katrin Volkmar von der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW. Die beiden thematisieren das Verständnis von Partizipation in der pädagogischen Arbeit. Das Interview ist im Rahmen des Landesprogramms Kulturrucksack NRW entstanden.
Frau Professor Dr. Agamiri, Sie sind seit September 2016 als Professorin für Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik an der FH in Münster tätig. Und Ihr Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist unter anderem die Untersuchung, inwieweit Partizipation von Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Institutionen, in pädagogischen Kontexten möglich und ermöglicht wird, beziehungsweise möglich ist. Erläutern Sie uns doch bitte einmal, was für Sie konkret Partizipation bedeutet und warum gerade die Beteiligung junger Menschen ein Schwerpunkt in dieser Arbeit, besonders in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sein sollte.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, etwas dazu zu sagen. Also Partizipation bedeutet für mich eigentlich das Herzstück pädagogischen Handelns tatsächlich. Bildung und eben auch kulturelle Bildung ist ja als Selbstbildung ohne die Partizipation von Kindern und Jugendlichen gar nicht zu denken. Man wird ja nicht gebildet, sondern bildet sich selbst. Und das tun Menschen gewöhnlicherweise, indem sie sich ihre Umwelt und das, was sie dort vorfinden, eigenständig zu eigen machen und es in ihre bisherigen Erfahrungen einordnen. Und das Tolle an der Aneignung ist, dass Menschen in diesem Prozess der Einordnung ihre Erfahrungen eben auch verändern. Also ich erlebe etwas und ich frage mich dann, was heißt das für mich eigentlich? Wie kann ich das persönlich verstehen? Kenne ich das vielleicht schon? An was erinnert mich das? Welche Gefühle löst das in mir aus? Was kann ich damit verbinden? Welchen Sinn macht das für mich? Und wie kann ich damit umgehen? Und dann, was mache ich letztlich daraus? Das ist selbsttätige Aneignung und als solche im Übrigen, und das passt gut zur kulturellen Bildung, auch ein kreativer und künstlerischer Prozess letztlich. Und der ist eben ohne Partizipation eigentlich nicht zu haben. Man kann also sagen, Partizipation ist der Schlüssel zu Bildung. Und diese Aneignung der Welt kann niemand für jemand anderen übernehmen. Aber die Erwachsenengeneration kann die jungen Leute darin unterstützen, sich die Welt zu eigen zu machen. Und damit kommt dann eben die Ermöglichung von Partizipation als pädagogisches Kernthema wieder ins Spiel. Um Partizipation aber ermöglichen zu können, wirklich ermöglichen zu können, müsste man sich jeweils darauf verständigen, was Partizipation eigentlich heißt. Denn Sie wissen das selbst, Partizipation ist im Moment quasi pädagogisch in aller Munde und ist aber ein sogenannter Containerbegriff. Also alles Mögliche passt da hinein. Containerbegriffe sind einfach zunächst recht unbestimmt. So bedeutet Partizipation erst einmal an etwas teilhaben oder teilnehmen. Manche verbinden damit aber auch sich beteiligen, mitmachen. Es bedeutet aber auch entscheiden, selbstbestimmen oder mitbestimmen. Und ich arbeite gern mit der Definition von Richard Schröder. Das ist der Leiter des ersten Kinder- und Jugendbüros in Herten gewesen. Und Schröder schreibt: Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Und das ist eben ein sehr demokratisches Verständnis von Partizipation. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es eben nicht nur einfach um Mitmachen geht, sondern um das Treffen und Teilen von Entscheidungen, von wirklich relevanten Entscheidungen. Und das Wichtigste ist dabei aber im Grunde die gemeinsame Entwicklung und Aushandlung von Ideen und Lösungen für Dinge, die eben gerade anstehen. Entweder für eine Person allein, aber meist eben auch mit Blick auf die Gemeinschaft, mit Blick auf die anderen, die vielleicht auch andere Interessen haben. Für die kulturelle Bildung würde Partizipation also nicht bedeuten, dass die Kinder und Jugendlichen sich einfach an dem beteiligen, was die Erwachsenen für sie ausgedacht haben oder ihr Beitrag dann eben vor allen Dingen im Mitmachen besteht, sondern dass sie selbst ihre Themen zum Thema machen können und quasi möglicherweise erst daraus Aktionen und Angebote entwickelt werden.
Wenn wir einen Schritt weitergehen, was glauben Sie? Welche Voraussetzungen sind wichtig für die Umsetzung, um genau solche Beteiligungsformate, solche Beteiligungsprozesse konkreter auch in die Umsetzung zu bringen? Auf was muss da geachtet werden? Gibt es bestimmte Herangehensweise, gerade wenn wir auch nochmal auf die Erwachsenen schauen, die Sie schon angesprochen haben?
Das ist eine ziemlich gute Frage und das ist eine große Frage und ich würde da erstmal mit so einer sozialpädagogischen Banalität vielleicht kommen. Also zuerst einmal ist nämlich die Haltung der Erwachsenen entscheidend. Das klang eben schon so ein bisschen an. Also in ihren Köpfen beginnt Partizipation. Die sind diejenigen, die die Verfügungs- und Gestaltungsmacht über die Zugänge zur Welt haben im pädagogischen Verhältnis und müssen die Beteiligung, die Entscheidung der jungen Menschen überhaupt erstmal wollen. Und wollen heißt nicht, Partizipation einfach nur diffus irgendwie gut zu finden, denn mal im Ernst. Also welche Pädagogin würde nicht sagen, ja, Partizipation ist eine super Sache. Also Partizipation will irgendwie eigentlich jemand, jeder haben. Aber viele sagen dann danach auch gleich, bei uns ist es schwierig. Ja, also die Kinder sind entweder zu klein oder die Jugendlichen sind zu schwierig. Oder die Bedingungen sind ohnehin schon zu schwer für uns. Also die Erwachsenen bauen quasi auch Barrieren ein da in ihren Köpfen, wo Partizipation eigentlich beginnen müsste. Und im Sinne der schon auch in der ersten, im ersten Teil erwähnten Aneignung der Welt und auch der Kinderrechte würde ich hier aber deutlich widersprechen. Also Partizipation sollte als pädagogisches Selbstverständnis, denn das ist eine Haltung, entwickelt werden. Sie muss gewollt, beschlossen und gestaltet werden, um mit Heinrich Kupfer zu sprechen. Das heißt, es braucht einen Beschluss, zum Beispiel des Teams, des Trägers, der Projektgruppe. Und es braucht auch methodisch didaktisches Know-how, um Partizipation für die Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Zunächst müssen sich die Erwachsenen aber darüber klar werden, dass sie dafür verantwortlich sind, Partizipation zu ermöglichen. Das pädagogische Verhältnis, ich habe das eben schon angesprochen, ist immer ein Machtverhältnis. Und die Erwachsenen müssen freiwillig quasi auf einen Teil ihrer Macht verzichten und diesen Teil dann an die Kinder und Jugendlichen übergeben. Und diese Machtabgabe geschieht aber nicht so, dass quasi das den Kindern und Jugendlichen vor die Füße geworfen wird, sondern diese Machtabgabe muss begleitet werden. Denn viele Kinder und Jugendlichen haben erst wenige Entscheidungen getroffen und haben kaum Erfahrungen mit demokratischer Partizipation gemacht. Und deshalb sollten sich die Erwachsenen eben auch nicht einfach zurückziehen, sondern sie können den Austausch organisieren über diese Themen. Sie können Räume schaffen zur Meinungsbildung und sie können eben die Kinder und Jugendlichen auch mit ihrem fachlichen, mit ihrem technischen Know-how unterstützen, gerade auch wieder in der politischen Bildung.
Haben Sie auch einige ganz konkrete Beispiele für uns, an denen man das nochmal genauer sieht, welche Rolle dieses pädagogische und kulturelle, wie das da miteinander einhergeht, wie sich das vielleicht, gehen wir weiter auf die Praxisebene, wie sich das dort in konkreten Projekten auch darstellt?
Ja, die Frage der Projektbeteiligung ist auch eine sehr große Frage. Also ich könnte sicherlich über mehrere Tage Beispiele erzählen und verschiedene Vorschläge machen, wie man das unterstützen kann. Ich will aber gerne ein Beispiel aus einem Projekt gleich mal nennen, aber vorher möchte ich noch mal aufgreifen, was ich vorhin schon gesagt habe. Es geht im Grunde darum, die Themen der jungen Leute zum Thema zu machen in diesem Beteiligungsprojekt. Und das heißt, ich muss mich also zuerst mal fragen, was treibt die Kinder und Jugendlichen um? Und das muss ich die Kinder und Jugendlichen im Grunde fragen. Was sind ihre Fragen, ihre Sorgen, ihre Freude? Was finden sie an den Bedingungen, die sie vorfinden, gut? Was finden sie weniger gut? Was wünschen sie sich? Was brauchen sie an welcher Stelle? Jeder Mensch hat Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Sinn, nach Verstehbarkeit, nach Sichtbarwerden in der Welt. Und da finden sich dann viele Themen der jungen Menschen, an denen man dann gemeinsam arbeiten kann, man bearbeiten kann, die man veröffentlichen kann und zum Thema machen kann, gerade mit Mitteln der kulturellen Bildung. Das Beispiel, was ich Ihnen gerne erzählen möchte, ich habe ein Beteiligungsprojekt im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke Nord durchgeführt. Schalke Nord ist sozioökonomisch ein recht prekärer Stadtteil. Also es gibt viel Armut, es gibt viel Müll auf der Straße, es gibt im Grunde keine Läden, wenig Angebote. Und selbst die Grundschule in diesem Stadtteil ist von außen nicht mal so richtig zu erkennen, was für eine Schule eigentlich kaum vorstellbar ist. Und dort sollten wir in diesem Projekt mit Kindern, Jugendlichen und Familien Partizipation anschieben. Und wenn man so ein Projekt bekommt, dann muss man schon mal aufpassen, dass das nicht gleich zu so einem Alibi-Projekt wird. Ja, also so nach dem Motto, wir machen ja was, wir beteiligen und dann wird schon alles gut. Also haben wir erstmal geschaut, was die Leute in ihrem Stadtteil eigentlich so tun, also wo sie sich aufhalten, was ihnen wichtig ist. Und daraus hat sich dann eine ganze Menge entwickelt. Also wir haben Elterninitiativen entwickeln können, Müllentsorgung durch die Stadt war ein Riesenthema. Wir haben gemeinsam mit den Eltern kleinere Angebote geschaffen. Es wurde ein Schulgarten angelegt und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber um ein konkretes Beispiel zu nennen, das finde ich ganz gut zum Thema kulturelle Bildung passt. Also in Schalke ist ja nach wie vor der Fußball identitätsstiftend. Der Verein Schalke 04 kommt aus Schalke Nord und dafür ist der Stadtteil auch bekannt. Und was man an dieser Stelle auch wissen muss, die Farben eines Fußballclubs, die sind sehr symbolträchtig. Also die sind einfach wichtig. Und wie man vielleicht weiß, sind die Farben von Schalke 04 blau-weiß. Und nun hatte mitten in Schalke Nord in einer Durchgangsstraße ein holländischer Investor einige Häuser auf dieser sogenannten Schalker Meile gekauft und wollte die sanieren. Im Zuge dessen ließ er die Fassaden der Häuser gelb streichen. Die Eingeweihten unter uns wissen schon, was jetzt kommt. Das ging natürlich gar nicht, denn gelb ist die Farbe des Erzrivalen, Borussia Dortmund. Und in der Nacht machten sich dann also Eltern, Kinder, Jugendliche, Fans auf den Weg zu den Häusern, warfen Beutel mit blau-weißer Farbe auf das Haus, um sich quasi das gelbe Ding wieder anzueignen. Diese Geschichte haben die Leute uns erzählt und man kann das unter Partizipationsgesichtspunkten als Akt der Selbstermächtigung deuten im Grunde. Und was noch passiert ist, dass durch diese Geschichte kamen wir ins Gespräch. Uns wurde erzählt, dass der Verein den Stadtteil auch irgendwie im Stich gelassen hätte. Also wir haben quasi über Stadtteilidentität gesprochen erst einmal. Die Leute haben uns gezeigt, dass eben an den Häusern an dieser Schalker Meile auch Bilder hingen von ehemaligen Schalker Fußballspielern, also wirklich große, in Alurahmen eingerahmt. Wir kamen dann dazu, dass aber die Schule, die in der gleichen Straße liegt, eigentlich immer mehr verfällt, immer unsichtbarer wird. Und wir haben das dann mit den Leuten quasi gemeinsam zum Thema gemacht und kamen auf die Idee, dass die Kinder und die Jugendlichen Fotos vom Stadtteil machen könnten, von wichtigen Orten, von Menschen, von Dingen, mit denen die Kinder etwas verbinden und so weiter. Und diese Fotos sollten dann angelehnt eben an diese Fotos der Spieler an der Außenfassade der Grundschule angebracht werden, um die sichtbarer zu machen, um selber sichtbarer zu werden. Und die Kinder zogen also los und machten auch so im Rahmen einer pädagogisch begleiteten Fotosafari durch den Stadtteil, machten die Bilder. Dabei fotografierten sie zum Beispiel auch dieses gelb-blau-weiß verschönerte Haus. Die Fotos wurden dann für verschiedene Projekte genutzt und weiter bearbeitet von den Leuten. Es entstand zum Beispiel so eine Kinderlandkarte vom Stadtteil. Ein Kalender entstand, der von Eltern auf dem Weihnachtsmarkt verkauft wurde und auch verschenkt werden konnte, um auf Schalke Nord hinzuweisen. Und entstanden eben diese Bilder an der Hauswand der Schule. Und das ist für mich so eine Beteiligungsgeschichte kultureller Bildung, in dem es eben um dieses Thema Sichtbarwerden ganz zentral geht, vor dem Hintergrund erlebter Unsichtbarkeit. Und es war ein kleiner Anstoß, der über ein Beteiligungsprojekt ins Rollen gebracht wurde und dann quasi so, ja, so ein bisschen wie so ein Schneeballsystem in ganz unterschiedliche Richtungen wieder Projekte hervorgebracht hat. Und das eben ganz zentral mit Mitteln kultureller Bildung, also mit darstellenden Mitteln, mit Fotos, mit Bildern, die ja dieses Sichtbarwerden auch sehr unterstreichen.
Das knüpft ja an das an, was Sie gerade schon ganz am Anfang meinten, nämlich dieses Gemeinschaftserleben, gemeinsam lernen, erlernen, Dinge sich aneignen, das nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft, sondern hier hat es ja Schalke Nord gemeinsam erlebt und erlernt. Ja,
ja, das ist eben tatsächlich eher aus Gesprächen mit den Leuten entstanden, als dass vorher schon klar war, Mensch, ja, das würde Kindern doch Spaß machen. Oder ja, wir machen Videoprojekt, wir machen Theaterprojekt, wir machen. Also ganz wichtig ist dieses erstmal gucken, was sind eigentlich die Themen der Leute. Und vielleicht auch nicht vor ja solchen Sachen wie Sachbeschädigung oder sonst was zurückzuschrecken, sondern eher genau das zu nehmen und zu sagen, was steht eigentlich dahinter? Ja, was machen wir jetzt daraus?
Ja. Also der Inhalt steht im Fokus und nicht die Methode an sich. Ja. Seit einem oder über einem Jahr haben wir oder sind wir mit der Corona-Pandemie konfrontiert. Auch Beteiligungs- und Mitbestimmungsprozesse während der Corona-Pandemie haben sich für Kinder und Jugendliche verändert. Waren sie überhaupt sichtbar? Was können Sie uns dazu sagen? Was sind da so Ihre, ja, was sind Auswirkungen und Folgen? Was sind da so Ihre Dinge, die Ihnen bereits aufgefallen ist oder wo man vielleicht jetzt auch schon Art Langzeitwirkungen oder Auswirkungen sieht?
Ja, ich glaube, mit Langzeitwirkungen und Auswirkungen wäre ich persönlich zum jetzigen Zeitpunkt noch vorsichtig. Wir müssen einfach schauen, was passiert. Also auch das ist ja eine Situation, die von Kindern und Jugendlichen in irgendeiner Form angeeignet wird. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie kreativ Kinder und Jugendliche dann trotz dieser Riesenbelastung damit umgehen. Also man kann ganz unterschiedliche Erfahrungen da machen und die Menschen haben das ganz unterschiedlich aufgenommen. Ich glaube, in der Draufsicht kann man aber schon sagen, dass Corona natürlich negative Auswirkungen auf die Partizipationsmöglichkeiten von vielen Menschen gehabt hat. Also die Beteiligung am sozialen Leben wurde ja nun extrem eingeschränkt. Die Beteiligung an politischen Entscheidungen, wenn wir Partizipation auch als demokratische Partizipation denken, ja nun ebenso. Meiner Ansicht nach hätte man auch hier mehr Möglichkeiten finden und eröffnen können, die Menschen eben auch an konkreten Veränderungen, zum Beispiel in Institutionen sozialer Arbeit, in pädagogischen Institutionen wie der Schule oder der Kita zu beteiligen. Also im Grunde genauso wie Schröder sagt, wir haben ja ein Problem, dass unser ganz konkretes Leben hier in der Kita, in der Schule, in der Familie oder in der kulturellen Bildung betrifft. Und was machen wir jetzt? Aber auf der anderen Seite zeigen eben Studien, wie zum Beispiel die viel zitierte JUKO-Studie von Sabine Andresen, dass Kinder und Jugendliche schon sehr heftig von den Maßnahmen betroffen waren. Ich glaube, ich muss jetzt hier nicht nochmal alle Folgen aufzählen. Die werden sich zeigen und da gibt es auch sehr gute andere Beiträge. Aber in einem Alter, in dem sich Identitäten über den Kontakt zur Welt und in den Kontakt zu anderen bilden, da ist das schon ziemlich dramatisch, wenn die Welt nur eingeschränkt stattfinden kann. Und wir haben in einigen kleineren Studien qualitativ ausgerichtet, die wir vor allen Dingen in Lehrforschungsprojekten gemacht haben, gesehen, dass Partizipation sehr wohl auch möglich war oder möglich gewesen wäre. Also zum Beispiel sind Kinder, das ist so ein Beispiel, daran beteiligt worden, wie der Spielplatz, der Außenspielplatz in einer Kita eingeteilt wurde, so dass eben diese großen Vermischungen, die man verhindern wollte, nicht mehr stattgefunden haben. Aber trotzdem haben die gemeinsam mit den Kindern einen Weg gefunden, den die Kinder dann eben auch gerecht gefunden haben, weil sie nicht übergangen wurden, sondern weil sie sagen konnten, was ihnen wichtig ist in diesem Spielplatz. Oder Schulsozialarbeiterinnen sind zu Kindern nach Hause gegangen und haben über Balkone Kontakt gehalten, haben über Spaziergänge Kontakt gehalten und dann zum Beispiel mit den Kids Videoprojekte über ihren aktuellen Alltag initiiert. Also Filmaufnahmen aus dem Alltag, bestimmte Challenges gestaltet. Also manche pädagogischen Institutionen, die haben dicht gemacht, andere haben weitergemacht und einige haben sich eben aber auch unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen erweitert in ihren Angeboten, haben Dinge getan mit sozialen Medien beispielsweise, die vorher so nicht möglich gewesen wären. Und zusammengefasst, glaube ich, sieht man auch hier, dass es eben vor allen Dingen auch von der Haltung der Professionellen abhängt. Es gab durchaus Leute, die haben einfach dicht gemacht und es gab Leute, die haben gesagt, nee, das nehmen wir nicht hin und wir versuchen in diesen Spielräumen, die wir noch haben, eben auch mit den Kids was auf die Beine zu stellen.
Welche Empfehlungen oder Maßnahmen könnte man vielleicht jetzt auch aus den gut anderthalb Jahren herausziehen, die man zukünftig aussprechen möchte, damit dennoch und auch weiterhin Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in institutionellen Bezügen möglich ist?
Also auch wenn ich persönlich jemand bin, die soziale Resonanz braucht und für unbedingt wichtig erachtet. Wir müssen uns spüren, wir müssen uns riechen und irgendwie diese berühmten Vibrations im Raum auch haben, um uns verstehen zu können. Darüber hinaus, ich habe über die Frage eben auch nochmal viel nachgedacht und letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, auch wieder Partizipation bedeutet, gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Und der Schwerpunkt liegt hier auf gemeinsam. Und die Umstände ändern sich, die werden sich auch wieder ändern. Der Entschluss, Kinder und Jugendliche aber demokratisch zu beteiligen, der muss sich nicht ändern, sondern mit diesem Beschluss, mit diesem Entschluss, mit dieser Haltung kann man im Grunde auf diese Veränderung gemeinsam reagieren. Man kann das weiterhin machen, dann eben zur Not halt draußen, online oder sonst wie kreativ, was wir eben schon angesprochen haben. Ich glaube, es liegt an uns Erwachsenen, ob wir Kindern und Jugendlichen auch in Krisenzeiten einen Subjektstatus zugestehen oder ob wir einfach sagen, jetzt ist vorbei. Ja, also Partizipation geht nur, wenn wir alles so in kleine, nette Häppchen aufgeteilt haben, wo wir immer alles weiter unter Kontrolle haben. Also vielleicht können wir auch lernen, dass es Situationen gibt, die auch wir nicht unter Kontrolle haben, die wir, irgendwie gemeinsam angehen müssen mit dem Wissen, was wir jeweils über die Welt so haben. Ich glaube, das große Potenzial kultureller Bildung auch nochmal, das ist eben tatsächlich, dass über kulturelle Bildung können diese Themen kreativ sichtbar gemacht werden. Und sie werden eben nicht nur verbal, kognitiv geäußert. Das ist ja was man der Partizipationspädagogik durchaus auch zu Recht ab und zu vorwirft. Also man in Gremien wie Schülerparlamenten vor allen Dingen Kinder und Jugendliche fördert, die ohnehin schon kognitiv und sehr elaboriert ihren Alltag gestalten. Kulturelle Bildung hat dieses Riesenpotenzial, eben mit ganz vielen unterschiedlichen Kanälen Themen an die Öffentlichkeit zu bringen und da verhandelbar zu machen mit Medien und Techniken, die an anderen Stellen vielleicht auch zu wenig zur Verfügung stehen.
Und auch Experimente zu wagen an den Stellen.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, und vielen Dank Ihnen für die Möglichkeit nochmal.
Kreativpotenziale?